nicht viel Einleitung machen. Dass der Daoismus vom Lao Tzu mit dem Buddhismus zusammenhängt und dadurch zum Zen gewachsen ist, das ist uns ja allen bekannt und auch gesagt worden. Dann wollen wir mal daraus wieder mal ein paar Verse lesen. Wobei das darauf ankommt, dass wir das wirklich innerlich verstehen. Eigentlich kann man die Texte nicht lesen, wenn man sich gleichzeitig sitzt. Aber wir wollen mal gucken, wie das weitergeht. Bis jetzt haben wir ja einiges besprechen können. Da heißt es in einem Text, wer weiß, redet nicht, wer redet, weiß nicht. Zu Anfang hieß es, könnten wir weisen den Weg, es wäre kein ewiger Weg, könnten wir nennen den Namen, es wäre kein ewiger Name. Es wäre kein ewiger Name, wenn wir es nennen, ist es kein ewiger Name. Und von da aus gesehen, wer große Worte über das Dharma oder das Dao oder Gott oder was auch immer, wie man es immer nennen will, macht, der weiß es nicht, wenn er da große Worte macht. Und derjenige, der es wirklich weiß, hält sich sehr, sehr zurück mit dem Reden. Aber es ist, das Buch heißt, das hier heißt es in der Übersetzung, das heilige Buch von Dao und der wahren Tugend. In einer anderen Übersetzung heißt es, vom Sinn und vom Leben. Das geht nicht nur darum, dass es so etwas gibt, so ein Jenseits, sondern das hängt mit dem Leben zusammen. Und das wird hier in dem Buch auch ganz gut betont, dass es nicht irgendwas ist für Esoteriker, sondern dass das mit unserem täglichen Leben zusammenhängt. Das verstehen zu können, ist eine Sache, die allerdings nicht nur gelesen, durchgelesen zustande kommt. Oder hier kommt einiges durcheinander. Ich lese mal vor. Drei Speichen 3x10 auf einer Narbe stehen. Eben dort, wo sie nicht sind, ist des Wagens Brauchbarkeit. Man knete Ton zurecht zum Trinkgerät. Eben dort, wo keiner ist, ist des Gerätes Brauchbarkeit. Man meißelt Tür und Fenster aus zur Wohnung. Eben dort, wo nichts ist, ist der Wohnung Brauchbarkeit. Dann heißt es in einer anderen Übersetzung, das Seine zeigt seinen Nutzen im Gebrauch erst durch das Nichtseiende. Diese Vergleiche sind ja auch bekannt. Nämlich, dass das Nicht-Gegenständliche die Grundlage für das Gegenständliche ist. Das gilt schon in normalen Dingen hier. Zum Beispiel der Raum. Ohne die Wände gibt es vielleicht keinen Raum. Aber wenn wir in einen Raum eintreten, sind die Wände nicht von Bedeutung, sondern das, was die Wände ausfüllen, der Raum. Ja? Und genauso beim Trinkgefäß. Wenn das gemacht wird, was wir sehen, ist das Glas. Aber die Art, wie das Glas gemacht wird, ermöglicht, dass wir trinken, das, was wir nicht sehen, der Raum in diesem Fall, ist das Wesentliche. Und derjenige, der Handwerker oder Künstler oder Architekt, der einen Raum gestaltet oder ein Tongefäß macht, es gibt ja viele Tonleute, die das als Kunst machen, ja, die sehen in erster Linie das, was man nicht sehen kann und formen daraus dann die Form, sodass das eingehüllt wird, was eigentlich das Wesentliche ist an der ganzen Sache. Eine etwas eigenartige Sache, aber so sieht es aus. Nämlich, das Nicht-Gegenständliche ist die Grundlage für das Gegenständliche. Nicht, wenn einer eine Vision hat, ich denke an den Architekt, weil unser Sohn Architekt ist, ne? Dann hat er sehr schöne Examensarbeit gemacht, so ein Ding. Nicht? Erstmal die Idee, würden wir sagen, dass er, was er sieht, die Bauklötze, die er dann gemacht hat, sind nur das Material. Und so ist es bei uns auch, dass das, was wir sehen, wir erleben das Nichtsehende im Rahmen des Sehenden. eigenartiger Weise. Wir erleben das Nichtsehende im Rahmen des Sehenden in vielen Bereichen. Und der hat ja gleich drei eingeführt. Was war da noch? Der Turm? Ja, genauso mit dem Rad, mit der Tür, mit dem Fenster. Die Funktion des Fensters und Fensters ist, dass man durchgehen kann. Aber das sieht man nicht. Man sieht nur, dass da eine Holzbrett ist, wo jetzt ein Glasscheiben, das reingeht oder rausgeht. Das heißt, das Nichtsichtbare ist die Grundlage für das Sichtbare. Und das eine kann man nicht ohne das andere denken. Die Wissenschaftler wissen das von der Physik genauso. Hier, der Michael ist ja Physiker, mit dem habe ich schon mehrere Male darüber gesprochen. Oder wenn ich früher als Religionslehrer Abiturprüfungen machte und die anderen Lehrer sind dabei, die einzigen Lehrer, die Fachlehrer, mit denen ich dann hinterher gesprochen habe, waren die Physiker. Die sagen, ach, ist ja interessant, ist ja in der Physik genauso. Ja? Oder überhaupt die Naturwissenschaftler. Ich habe, glaube ich, gestern schon gesagt, die Barbara war nicht dabei. Wenn wir genau nachgucken, ist die Materie eigentlich reine Bewegung. Je mehr wir unseren Körper vergrößern, umso mehr sehen wir fast nichts. Der Atomkern und die Atom, wie nennt sich das, Elektron, das herumflitzt, die sind viel kleiner als die Entfernung dazwischen. Die Entfernung ist fast, also eigentlich nichts. Und ich habe mich immer amüsiert, wenn die Schüler gucken, wenn ich sage, hier vor euch steht gar keiner. Wenn ihr genau mich analysiert, ist da gar nichts. Nur die äußeren Formen wandeln sich und das ist ja wirklich fantastisch. Das ist jetzt fast für den Grips, aber der Grips ist auch ganz wichtig. Um es aber zu erleben, müssen wir sitzen und die Schwingungen erleben. Auch die Physiker behaupten, die Materie sei in erster Linie Energie, nicht die festen Teilchen, sondern Energie, die dann mehrere Dinge zusammenbringen und auseinanderbringen. Und so ist es auch gerade mit überhaupt und auch mit unserem Körper. Wenn wir den Körper fließen lassen, dann sind alle sogenannten Teilchen, die da in den Zusammenhang in bester Form, Formation, bleiben sie auch gesund. Wenn man den tiefen Atem hat oder den Atem überhaupt bewusst hat, dass er fließt, dann kommen körperliche Organe richtig zurück. Wenn der gerade ist, der Körper, sagt der Nagar ja immer, dann ist er gesund, der Mensch. Wenn die Wirbelsäule krumm ist, ist er krank. Und wir wissen ja von den Wirbelsäulen, die viele Leute schon mit 40 Jahren haben, weil sie krumm gesessen haben. Aber wenn man gerade ist, dann kann der Ding fließen und dann geht es wirklich. Auch in den Krankheiten, dass diejenigen, die krank gewesen sind, wissen es, und die Mediziner oder so sind, wissen es auch. Als ich früher Herzinfarkt hatte, kriege ich eine Atemtherapie. Die wissen, dass das sinnvoll ist. Allerdings, ich hatte eine Atemtherapeutin, die hat das sehr gut gemacht. Ja. Ich konnte auch nichts mit anfangen. Dann dies und das und das und das und das. Das klappte nicht. Beim zweiten Mal, als sie da war, habe ich mir vorgenommen, ich habe mich hingelegt und den Atem fließen lassen und gar nicht auf das gehört, was die Anweisungen brachte, die sie von ihrer Wissenschaft, Therapie und so weiter. Die war begeistert. Ich sage, ja, das klappt denn nur, weil ich überhaupt nicht auf das gehört habe, was sie gesagt haben. Da war die total platt. Im ganzen der Abteilung im Krankenhaus hat sie davon geschwärmt. Ja, und also ist es wirklich, es ist nicht nur heilend, das ist immer so ein bisschen egohaft. Ich will heil sein. Nö. Wir dürfen auch krank sein. Das gehört zu unserer Natur. Bis wenn wir krank sind, dann sind wir richtig krank. Und geben uns da rein. Ja? Die Form und die Lehre gehören zusammen. Das eine geht nicht ohne das andere. Deshalb auch wie das Symbol im Buddhismus, wir sind immer ein Kreis. Und ein Kreis ist dann wie eine Radspeiche oft genannt, wobei der Kern in der Mitte das Nirvana darstellt und die anderen Dinge rundherum ist das Samsara, die einzelnen Teile. Bloß witzigerweise ist das so, dass die verschieden sind, die Mitte und die Außengegenstände, obwohl sie zusammengehören, sie nicht funktionieren können sonst. Ein Rad dreht sich nur dann, wenn der Mittelpunkt sich nicht dreht. In der Schule habt ihr mal einen Kreis gemalt und einen Punkt. Stellt euch vor, der ganze Kreis bewegt sich. Die Punkte im Kreis, bewegen die sich auch? Ja, die bewegen sich. Die außen sind, bewegen sich etwas langsamer, die innen sind, aber schneller. Welcher Punkt bewegt sich nicht? Ja, bewegt sich alle. Wenn du die Holzplatte nimmst, alles bewegt sich. Nee, das stimmt nicht. Der Mittelpunkt bewegt sich nicht. Da konnten die eine Diskussion haben, das ist wirklich wahr. Ich sage, habt ihr nicht Mathematik? Nämlich, der Punkt wird definiert als ein Schnittpunkt von zwei Geraden. Zwei Geraden, die überhaupt keine Ausdehnung haben, bloß gerade. Und wenn zwei Geraden, die keine Ausdehnung haben, wenn die sich treffen, ist da nichts. Und wenn dieser Mittelpunkt nicht ist, funktioniert der ganze Kreis nicht. Da haben die ihre Mathelehrerin gefragt, die Frau Kuhl, wenn ich jetzt. Ja. Und die sagt, natürlich bewegt sich der. Und dann kam die und sagt, ja, aber die Mathelehrerin hat gesagt, ich gehe zur Mathelehrerin hin und hat bloß gesagt, Herrn Sie, gnädige Frau, denken Sie doch an die Definition eines Punktes. Ach ja, ach ja, ach ja. Ohne diesen Punkt, der sich nicht bedreht, gibt es den ganzen Kreis nicht, wenn man den Kreis dreht. Bloß den Punkt kannst du nicht sehen. Du bist immer, die Leute malen dann immer so einen dicken, kleinen Kreis und meinen, das wäre der Punkt. Den Punkt kann man nicht sehen. Und genauso ist es in dem ganzen Universum. Das, worauf es ankommt, wer es weiß, wer es sagt, der weiß es nicht. Es ist ein, ja, hier hat es sehr schnell gesagt, Geheimnis. Ja, Geheimnis ist eigentlich gut, wie andere sagen immer Mystik. Bei Mystik ist immer so, der kommt alles Mögliche heute zustande. Gut, kann man sagen, Geheimnis. Es ist wirklich, wollen wir mal so sagen, ich sage lieber, wahnsinnig erstaunlich. Genauso wie bei unserem Körper, der Chirurg, der kann rumbasteln in unserem Körper, was er will. Der findet die Atembewegung nicht. Er sieht nur Organe, die sich bewegen, aber er kann das nicht beeinflussen mit dies und das, verstärken und so weiter. Aber der Atem ist kein Organ, sondern das ist eine Bewegung der Organe. Und diese Bewegung, das ist das, was die Alten nannten, der Geist. Sobald diese Bewegung aufhört, dann Exitus, ja? Dann sind wir gestorben. Und aber dieses ist so, wenn man es jetzt richtig sieht, dass das auch die Außenwelt beeinflusst, nämlich dadurch, dass die Außenwelt möglich ist, weil diese sogenannte unsagbare Wirklichkeit diese trägt. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, stimmt's? Oder geht's? Geht's noch? Sehr gut. Deshalb geht's darum, dass wir uns da einlassen. Dass wir es einlassen. Früher habe ich mal so ein Weihnachtsvers geschrieben, als ich noch Verse schrieb seinerzeit. Und zwar, große Geburt, so Weihnachten, große Geburt, Christus und so weiter. Ne? Raum ohne Möbel, ohne Wände. Dass wir da rein das erleben, diese große Geburt, nämlich den Raum, den ganzen Kosmos, die ganze Bewegung, ein wunderbares Schauspiel. Und ich bin immer gespannt, was die Astronomen noch alles entdecken. Dass sogar der sogenannte Urknall soll es nicht gegeben haben, sagten die jetzt. Das heißt, also es geht nicht nur um unseren Körper, unser Wohlbefinden, sondern es geht um den ganzen Kosmos, in dem wir eingebettet sind für ein paar Jahre. Und unsere Form wird sich dann wieder ändern mal für andere Formen, die Kraft. Aber das Leben und der Geist ist unsere körperliche Bewegung durch den Atem und, das ist ganz wichtig, darüber hinaus der Atem des ganzen Kosmos kennenlernen. Die Gefahr bei den Meditationen, bei vielen Meditationen ist bei Formen und beim Zen, bei manchen Leuten auch am Anfang, nämlich nach innen, nach innen, nach innen, ich will von der bösen Welt nichts wissen. Das ist nichts böse, sondern das gehört zusammen. Wir rezitieren jeden Tag, Form ist Lehre, Lehre ist Form, haben wir heute Nachmittag auch gemacht, da geht es. Die Form ist nur, wenn wir uns an die Form klammern, dass wir das festhalten, dann hängen wir daneben. Beziehungsweise, wenn wir uns in diesen Geist nicht einlassen. Das nächste. Die Tugend besteht darin, hier in diesem Buch, dass wir das zusammen sehen. Nicht nur ein Geheimnis sehen, sondern dass wir es mit dem Leben verbinden. Dass wir alle anderen Tugenden taugen nichts, Gebote und so, werden jetzt sowieso nicht eingehalten. Nur, man kriegt die Tugend voll leben. Man kann nur liebevoll leben, wenn man Liebe ist und nicht, wenn es heißt, du sollst lieben. Nicht? Achte auch mal über dein, an dein kleines Brüderchen oder so. Das bringt nichts, wenn die Geschwister sich herzlich gerne haben. Dann lieben sie, aber nicht durch Befehl. Nicht? Hier heißt es, wer der wahren Tugend Fülle in sich hat, gleicht einem neugeborenen Kindlein. Giftige Insekten stechen es nicht, wilde Tiere packen es nicht und die Raubvögel reißen es nicht. Seine Knochen sind weich, die Sehnen, seine Knochen sind schwach, die Sehnen weich und doch ist es fest im Griff. Es weiß nichts von Mann und Weib und doch riecht sich in ihm der Keim Kraft Fülle. Wenn es auch schreit den ganzen Tag, so wird es doch nicht heiser. Das ist die Fülle des Einklangs. Den Einklang erkennen heißt ewig sein. Das ewige Erkennen heißt erleuchtet sein. Aber im Übermaß leben nenne ich Unheil heraufschwören. Die Leidenschaften mehren nenne ich stark und ich muss nochmal lesen, tut mir leid. Ich habe nicht genug gesessen. Wer der wahren Tugendfülle in sich hat, gleicht einem neugeborenen Kindlein. Giftige Insekten stechen es nicht, wilde Tiere packen es nicht und die Raubvögel reißen es nicht. Seine Knochen sind schwach, die Sehnen weich und doch ist es fest, ist fest sein Griff. Es weiß noch nichts von Mann und Frau und doch riecht sich in ihm der Keim Kraft Fülle. Wenn es auch schreit den ganzen Tag, so wird es doch nicht heiser. Das ist die Fülle des Einklangs. In Einklang erkennen heißt ewig sein. Das ewige Erkennen heißt erleuchtet sein. Aber im Übermaß leben nenne ich Unheil heraufbeschwören. Die Leidenschaften mehren nenne ich stark und starr werden. Wenn das Wesen stark, dann altern sie. Dieses nenne ich ohne Dauer sein. Wer ohne Dauer ist, das endet bald. Was ohne Dauer ist, das endet bald. Ich muss mich entschuldigen, dass ich mich schon wieder versprochen habe. Aber das geht ja erstmal um die Sache, nicht um das, ob ich das verstehe. Das mit dem Kind, das ist super. Das stimmt tatsächlich für die Kleinstkinder. Für nicht nur, wenn sie so 3, 4 Jahre sind, dann fangen sie an zu greifen. Ich will haben, das ist meins und so. Dann. Und die Mutti sagt, du darfst nicht und so weiter. Das wird kompliziert. Aber in der Babyzeit, unsere Susanne hatte immer eine sehr schöne Formulierung dafür. Sie sagte, die Babys haben noch so einen Blick vom Himmel. Die haben noch einen anderen Glanz. Und dieser Glanz hält auch eine gewisse Zeit, bis sie nicht durch ihre Entwicklung oder Erziehung verdorben. Das weiß ich nicht. Aber zunächst haben die noch so einen Glanz. Sowas. Und deshalb sind die Menschen auch immer so erfüllt, wenn die ein kleines Baby sehen, dann sind die, werden die schwach, dann sind die ergriffen. So wie Annemarie sagte, früher in der Flucht hat sie viele Menschen gerettet, ihre Familie zum Beispiel, weil sie noch so klein war. Und zwar waren die auf der Flucht. Und wenn die russischen Soldaten hatten kamen, wenn die ein kleines Kind sahen, wie die Annemarie, dann waren die selig. Und damit war die Familie gerettet. Ja, weil nämlich die ganz kleinen Kinder im Ursprung noch irgendeine Strahlkraft haben. Susanne sagt das ganz schön, wie vom Himmel. Das heißt, dem passiert auch nicht so schnell was. Ne? Das habe ich bei unserem Samuel erlebt. Das war auch so ein Kerlchen. Ne? Wir hatten eine Ferienwohnung in Flasheim. Und der war 2 Jahre alt, wie alt war der? Ja, so gerade. Ne? Und fällt die Steintreppe runter und oh, Miss Onje, oh Gott, dieses kleine Würmchen. Und schreit da unten. Nichts passiert. Bisschen Tränen abgewischt, super. Andere Leute, mein Nachbar, der ist, hat gestorben, auf der Treppe hinten rübergefallen, ist nach einem halben Jahr tot und von Krankenhaus zu Krankenhaus gegangen. Und der kleine Kerl da, eigentlich müsste tot sein, der fällt da runter, so ein weiches Ding und ist nichts passiert. Das erlebt man öfter. Bei ihm war das sowieso Mode. In Formentera, als wir Urlaub machen, war es 3 oder 4. Er war tapfer. Nämlich auf der Garage, dann konnte man gehen. Bloß er ging immer hart am Rand lang von der Garage. Auf einmal war der Kerl weg. War runtergefallen. 4 Meter runter. Unten, ja, da war nichts passiert. Wahnsinn, ne? Es ist eigenartigerweise haben kleine Kinder noch irgendetwas, die sind noch etwas in diesem Einklang, wenn ich mal so sagen. Deshalb sollte nicht man unvorsichtig sein von Kindern. Das ist natürlich jetzt eine andere Frage. Aber manchen geht es dann so, dass auch mal, wenn sie fallen, stehen sie wieder auf, als ob der, dann sagt man, der Schutzengel hat sie gerettet, so in frommen Kreisen, was auch ganz gut geht, kann man ruhig so sagen. Das ist ganz okay. Ich hatte noch ein paar Beispiele. Ja, vor Tieren. Ich habe schon viele Mal erzählt von Gänsen und meiner Schwester. Aber 1, 2 Leute haben das noch nicht erlebt. Das darf ich wieder sagen. Ja, als Kind, 6 Jahre, dann ist man schon ziemlich 5 Jahre. Auf dem Bauernhof im Osten, also wir waren da evakuiert im Krieg. Wenn man zur Toilette wollte, musste man über den Hof. Und da war die Toilette, und ich kann mich noch erinnern, eine hohe Toilette für die Erwachsenen und daneben eine niedrige Toilette für die Kinder. Und wenn das Kind dann kam, zum Beispiel ich, und wollte da auf dem Thron sitzen, im Plumpsklosett natürlich, ne, da war das schon besetzt. Der Bauer, um seine Ruhe zu haben, rauchte seine Pfeife auf die Toilette. Bloß das Problem für mich war, ich kam da nicht hin, nämlich die Gänse. Tja, 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 tja. Habe ich einfach Angst gehabt. Aber ich hatte eine kleine Schwester, die konnte auch gerade gehen. 3 Jahre, glaube ich, oder so ungefähr. 2, 3 Jahre, nicht? Muss gewesen sein. Die, wenn die Tasche da einfach los und die Gänse machen Platz. Und dann musste ich meine kleine Schwester nehmen, dass sie mich zur Toilette begleitet. Das Kern des Problems war, sie hatte keine Angst. Und dann hatten die Gänse wollten ja eigentlich nichts. Ja, ja. Ja, ob das, haben wir oft erzählt, sie kann sich nicht mehr erinnern, aber sie sagt, ja, das hat Mutti auch immer erzählt, dass sie da keine Angst vor hatte. Und wenn sie dann später Angst hatte, dann sagt sie, damals im Bordach, da hast du vor den Ängsten keine Angst gehabt. Und so geht es uns auch, wenn wir Angst haben, kommt uns alles stürmisch entgegen. Das ist das Problem an der Sache. Deshalb hier, giftige Insekten stechen es nicht, das Kind. Wilde Tiere packen es nicht und die Raubvögel reißen es nicht. Stimmt tatsächlich. Viele von uns, wenn eine Insekte kommt, irgendwas hier. Die Angst erzeugt, dass das Biest wiederkommt und erst recht piekt. Ja? Annemarie hatte einen guten Trick drauf, nämlich, nachdem sie hatte mal einen schwierigen Stich gehabt. Und dann hat sie dann irgendwie so, wenn sie eine Wespe kommen beim Kaffeetisch so, einfach nur so ein bisschen. Dann beruhigen die sich. Wenn ich mache, dann kommt die wieder. Einfach so ein bisschen. Und so ist auch bei anderen Dingen, wenn uns Leute bedrohen, entgegenkommen, langsam, langsam. Nicht gleich, oh, da will mir was. Ich gehe nicht in eine Aufbahnung, das ist ein böser Verbrecher, habe ich mir von jemandem mal sagen lassen. Nein, nein, das sind alles liebe Leute, ab und zu passiert da mal was, das war. Aber wenn ich Angst habe, dann kommen die anderen mir entgegen. Das sind, wie wir am ersten Abend sagten von Rumi, die Hornissen. Die Hornissen, der Rumi sagte dann, wenn wir dann ins Unterwasser steigen, das heißt ins Samadhi reingehen, dann sind die Hornissen, dann können sie einem nichts. Und wenn man den Kopf rausnimmt, dann stecken sie wieder. Das heißt, wenn ich das Samadhi verliere, wenn ich wieder unterkomme. Und nachher bin ich so vom Samadhi erfüllt, da tun die Hornissen wirklich nichts. Und stimmt, wer wirklich innerlich sicher ist, dem tun die Tiere nichts. Meistens auch die Menschen nicht. Zu, ab und zu gibt es einen Mord, dann ist passiert. Das will ich nicht abstreiten. Bloß wer jetzt Angst hat, dass er alle Bauern erstochen wird, der stirbt viele Tote, denn die Angst ist schon das Sterben. Das lohnt sich ja auch nicht. Und von da aus gesehen ist in das sogenannte Geheimnis, wie der das mal nennt, einzutauchen, sehr vorteilhaft für das Leben, für uns persönlich und das Mitleben mit anderen Menschen. Ja? Sobald ich sage, durch diese dunkle Straße gehe ich nicht, da kann etwas passieren. Zugegeben, unsere Sonne ist ein bisschen abenteuerlicher. Da musste ich dann schon mal ein bisschen bremsen. Als ich mit ihr wanderte in Italien, in Genua, die engsten, dunkelsten Straßen wollte sie mitgehen. Der Papa ist ja dabei, nicht? Ja, ja, ja. Das machst du jetzt mal alleine. Das ist jetzt eine andere Frage. Aber es ist tatsächlich so, wenn wir es fürchten, kommt es auf uns zu. Ob das Hunde, Dings oder so, sogar Elefanten. Elefanten sind vielleicht die weisesten Tiere. Die wissen vielleicht fast genauso viel wie wir. Aber, und sind auch freundliche Tiere. Aber wenn sie getreten werden von den Menschen, dann es bleibt vom Menschen auch nicht mehr viel übrig. Ab und zu gibt es ja mal solche Katastrophen. In einem Italienischkurs hatte ich mal eine Dame erlebt in Essen, eine Jungunternehmerin, aber powerhaft. Ja, die war natürlich in der Serengeti-Wüste irgendwo, mit dem Auto mit ihrem Freund gefahren. Ja, und dann auf einmal ein Elefant, der sagte zu ihrem Freund, geh in den Fotoapparat. Ja, auf einmal in ihrem Auto, um ihrem Auto herum, standen lauter Elefanten, mitten zwischen den Elefanten. Was soll sie jetzt machen? Gas geben, abhauen? Die geistesgegenwärtig hat im ersten Gang, ist er ganz leise gefahren und ist durch die Elefanten durchgegangen. Die haben ihr nichts getan. Hätten die beiden im Auto Angst gehabt und gehupt oder sonst was Ähnliches gemacht, das wäre sehr gefährlich gewesen. Das heißt, unsere Angst erzeugt unsere Feinde, denn der andere hat dann auch Angst und dann geht das hin und her und 1, 2, 3 läuft das ein bisschen mehr als ein bisschen schief. Allerdings gebe ich zu, in diesen Zustand, das wissen wir, hineinzukommen, dass wir diese innere Freiheit haben vor unseren eigenen Dilemma, unseren eigenen Ängsten und damit auch vor den Ängsten oder Aggressionen der anderen, bedarf es schon mehrere Sessions. Das geht nicht von heute auf morgen. Ne? Von da aus gesehen dürfen wir nochmal das angucken, was die Rushi, was hat man die nennt. In Deutschland nennt man das Versenkung. Naja, ist auch nicht gut. In der Kirche steht immer Gott in der Höhe, ist auch nicht gut. Also die Worte geben es nicht, aber es gibt so einen Zustand. Und das Samadhi finde ich ganz gut, der weiß erstmal keiner, was es ist. Nur derjenige, der seinen Körper erlebt, der kriegt so eine Ahnung. Wobei man dabei sagen darf, dieses Samadhi hat mehrere Möglichkeiten, Ausdrucksformen. Die Gefahr besteht, dass wir sitzen und sagen, 5. Tag und bei mir passiert immer noch nichts. Nee, da passiert eine ganze Menge, ohne dass wir es wissen. Der eine Form dieses Samadhi, diese Versenkung ist, dass wir erstmal überhaupt zur Ruhe kommen, natürlich, ja, das ist schon mal gut. Das machen die Leute auch, wenn sie in Urlaub gehen, bezahlen viel Geld, um in der Sonne zu schmoren oder im Café zu sitzen und kommen dann in die Ruhe. Annemar und ich werden sowas auch machen, jedenfalls habe ich ihr das vorgeschlagen, das tut uns auch mal ganz gut, ja. Und das ist auch gar nicht so schlecht. Aber dann kommt ein anderer und sagt, ja, kommt rein, ich fühle nichts. Ich sage, frag dann, was willst du denn fühlen? Das kann ich dir. Da ist immer ich und ich fühle. Dann ist alles verschwunden. Da sind zwei. Einer, der guckt und der andere, bei dem angeblich was ist. Nö. Es kann durchaus sein, so am 5. und 6. Tag, wenn wir so manchmal einigermaßen unsere traumatischen Sachen verloren haben könnten, dann kommt einfach mal so eine trübe Phase. Da ist dann gar nichts so. Dann kommen die Gedanken und dann gehen die Gedanken wieder und denkst, du ist doch kein richtiges Sitzen. Das Gefahr beim Sitzen ist, wenn man an den Gedanken haftet. Wenn ein Gedanke kommt und 1, 2, 3 beim nächsten Atemzug wieder weg ist, das geht dann so hin. Ist ein fruchtbares Sitzen. Ist es ähnlich so, als ein Flugzeug, das landen will. Wenn es oben in der Luft dringt, ich habe da nicht viel erlebt im Leben, aber was ich erlebt habe, ich intensiv erlebt. Ja, zum ersten Mal nach Kalifornien, Amerika. Oh, und die Wolken und so weiter. Und dann die Landung, dass du endlich ankommst. Und da musst du natürlich die Wolken durch, das ist nur Nebel. Nur Nebel. Der Kapitän weiß, wie es lang geht, seine Apparate. Auch mal ratata, ratata, ratata. Ach ja, jetzt bist du auf der Landebahn, durch den Nebel durch. Und so ist es auch bei uns, dass wir eine Zeit haben, wo eigentlich sozusagen eigentlich nichts passiert. Und das ist wunderbar. Das ist eine wichtige Sache. Bloß wenn ich sage, es muss was passieren, was soll, ja, dann ist wieder alles kaputt. Nee, gehen wir einfach und nehmen es einfach so. Und ein manches Zeichen von Samadhi ist auch, sicher ist es so, der Lassalle sagt immer so, sein eigenes Samadhi sieht man nicht. Der andere sieht eher, der ist in diesem Samadhi als der Betreffende selbst, weil der das auch ganz natürlich ansieht, findet es als nichts Besonderes. Nicht? Ist einfach nichts Besonderes, aber dann doch wunderbar. Ja, aber zum Beispiel kann es sein, 25 Minuten sitzen. Oh Gott. Und der Thorsten sitzt dann immer noch. Dann kann man neidisch werden. Ja? Aber die 25 Minuten, oh Gott. Und auf einmal, ja, man quält sich auch so ein bisschen noch und Gedanken sind auch noch da. Auf einmal schält er, was ist denn los? Da hat man gar nicht gemerkt, die Zeit ist weg. 25 Minuten wie 2 Minuten. Dann kann man sagen, der Betreffende war im Samadhi. Und dann gibt es noch andere Stufen, die gibt es auch, dass einer ein Säckchen ganz aufmerksam macht, er macht sich keine großen Gedanken drüber. Und dann, nach dem Säckchen, hoppla, wo bist du denn? Ach richtig, die Küche ist da, das Wohnzimmer ist da, als ob man sich neu orientieren muss. Das heißt, man war in einem Zustand, manche würden das vielleicht Trance nennen, aber das ist ganz korrekt, da kann man sehr gut bei Auto fahren. Rutschzack durch ganz Deutschland nach dem Säckchen. Wenn man in diesem Zustand ist, wenn man mit Problemen hat, dann ist das sehr gefährlich. Dann ist auf mal an, ja, richtig. Das heißt, dann war man vielleicht etwas drin. Und wie auch immer, und an, irgendwann hat einer gesagt, oh, irgendwann sprudelt schon mein Atem im Bauch. Ich habe ein Baby im Bauch. Wer sowas will, bei dem geht nichts. Immer der Wille dazwischen. Sondern einfach so ganz gelassen, was kommt. Ganz gelassen, was kommt. Wenn wir dann nach Hause gehen, dann schalten wir das E-Mail ein. Das sind 6, 7, 8, 9, 10, 12 E-Mail. Oder Telefonanrufbeantworter oder so. Ach, schon wieder, so ein Patch, schon wieder. Wenn wir aber richtig gesessen haben, sagen wir, das ist unsere Aufgabe. Den einen müssen wir besuchen, weil er krank ist. Der andere hat seine Portemonnaie verloren, müssen wir mal sehen, was er machen. Der nächste hat Theater mit seiner Frau oder umgekehrt. Was auch immer ist, oder die Wasserleitung ist kaputt, oder was auch immer. Man geht dann etwas gelassener an. Es kann dann sein, dass man ein ganzes Säckchen sich so redlich gequält hat und sagt, es ist eigentlich nichts gewesen. Aber dann auf einmal, mir ging das so, am Montag musste ich dann in die Schule nach dem Säckchen. Mein Gott, war ich gute Laune. Ja, 6 Stunden gelacht und dafür noch bezahlt. Ja, auf einmal wird man freier. Ja? So in dieser Richtung geht das. Die große Geburt, Raum ohne Möbel, ohne Wände, aber dann können wir in Räumen und Möbeln werden, die uns vor der Nase liegen. Das ist eigentlich nicht so, gar nicht so schlecht. Dieses mit dem Kind ist sehr treffend gesagt, denn alle Religionen sagen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich eingehen, heißt es. Das heißt, ein Kind, das diesen gemeinsamen Zustand in den ersten Wochen noch oder vielleicht sogar Jahren erlebt, irgendwann es ist dann vorbei. Da müssen sie sich rappeln. In der Pubertät spätestens. Nicht? Dann muss man wieder alles aufrollen. Ja? Nicht, dass wir Kinder werden, sondern wie die Kinder. Ja? Dabei dürfen wir auch alt werden. Manche Leute haben Schwierigkeiten mit dem Geist, weil sie sich der Verstand, so einen besseren Verstand, so Mathematiklehrerverstand. Also der geht flöten, wenn man älter wird. Das Kurzzeitgedächtnis geht auch flöten, wenn man älter wird. Man braucht sich da überhaupt keine Sorgen drüber machen. Das kommt ganz von selbst. Ach, ich habe dies vergessen, das vergessen. Und langsam, ich habe es vergessen, wie kann ich es besser einrichten? Irgendwann kann ich es nicht mehr einrichten. Das ist noch nicht der Geist. Sogar manche sagen, wenn ich ins Altenheim gehe, ich kann es nicht sehen, wie die dementen Leute, die Alzheimer-Typen, dann in den Fluren rumhängen. Das stimmt dann tatsächlich. Aber man weiß ja gar nicht, ob es ihnen schlecht geht. Mir hat einer gesagt, auch wenn ich der Mensch bin, das ist so, die sind ziemlich fröhlich, machen natürlich allen Unsinn, aber sind gut für Spaß, ist Spaß dabei. Kloppen jeden auf die Schulter oder so. Ne? Im Krankenhaus habe ich es auch erlebt damals. Ich hatte da, die haben mich extra, weil ich ein Problemfall war mit dem Herzen, haben sie mich im Einzelzimmer gelegt, obwohl ich es nicht bezahlen kann. Und dann auf einmal kam einer an, so einen großen Placken, er hatte gepisst in seinen Anzug, denkst rein, war bester Laune und tanzt von mir rum ins Badezimmer und bis ins Waschbecken und spritzt die ganze Bude voll. Halbe Stunde später kriegt ihr Besuch. Ja, der war total gut dabei. Ja. Nehmen wir es so, wie die Leute sind. Nehmen wir es so. Und vor allem, der Geist ist dann auch spürbar. Nicht die mathematische Formel, nicht das Gedächtnis, sondern so anderes. Ich habe euch gestern erwähnt, dass ich im YouTube, glaube ich, was ja, gesehen habe, in Amerika eine Frau, die war Pianistin und ist in Alzheimer-Krankheit verschwunden. Also auch so nach außen und so. Wenn mir Klavier vorsetzte, dann spielte die Haydn. Das ist der Geist, den sie das ganze Leben lang gelebt hat. Das ist die Wirkung. Dieses geht nicht verloren. Der Verstand, der wird irgendwann sich aufhören. Dieses logische Denken, das geht nicht mehr. Aber sie hat ja mit dem Gehirn arbeitet sie noch, nämlich den Geist, was sie da genannt hat. Und ich erzählte schon beim Nagaya, die Barbara war nicht dabei, dass also zum Schluss musste man ihm immer zeigen im Buch, was er da geschrieben hatte. Er hatte die Zeichen alle vergessen. Wenn man ein Wort sagt, ging nicht. Wenn man das Buch zeigt, dann ist klar, dann lief das sofort von selbst. Im allerletzten Session, das andere Mal, ich erlebt habe, in Bonn, da hatte so mehr oder weniger alles vergessen. Da war die Assistentin, wie heißt die Christa oder wie heißt sie? Ja, von dem Baum. Die musste ihm alles sagen, wann geklingelt wird und so, macht alles durcheinander. Das war also 92 Jahre, nicht? Ich war sein letztes Session natürlich auch, nicht? Ja. Aber ein Tisch hat er noch gehalten, das wusste er. Und uns hat er einen Kreis gemalt. Und zwar so stark, wie kaum ein Zen-Meister einen Kreis gemalt hat in dem Alter. Kann man in den Urkunden nachlesen. Das heißt, der Geist, der lebt weiter. Wenn auch die Verstandesmöglichkeiten ein bisschen zurückgehen. Man kann ein bisschen was dran tun. Nicht, dass vielleicht gibt es da Medizin oder so, weiß ich nicht. Ist in Ordnung. Es geht einfach darum, mit dem Innersten verbunden zu sein. Und dann stellt sich heraus, wenn ich mit diesem verbunden bin, dann kann ich meistens auch besser verstandesmäßig arbeiten. Wer innerlich zufrieden ist, schafft auch besser Mathematik. Oder komplizierte IT oder so Sachen. Das geht dann locker, weil es wie ein Spiel ist. Nicht? Ein Professor der Mathematik hat mir mal gesagt, mir nicht mir, sondern die Studenten, ich war dabei, ihr müsstet alles sehen wie ein Spiel. Wenn ihr das wie ein Spiel seht, ein Spiel, das heißt, ich bin innerlich frei, dann kann ich auch die äußeren Dinge machen, die Wissenschaft machen und was. Bloß in der richtigen Weise. Deshalb darf ich hier nochmal einen anderen Gesichtspunkt hier bringen. Wie heißt es da? Wer weiß, redet nicht. Wer redet, weiß nicht. Schließe deine Sinnespforten und zügele deinen Rededrang. Dämpfe deinen Eifer und löse deine Wirren. Milde dein Glänzen und werde eins mit dem Staub der Erde. Das nennt man verborgenes Einswerden oder Einklang oder Harmonie, wie kann man sagen. Wer dieses erlangt hat, den berührt weder Zuneigung noch Abneigung. Den berühren weder Gewinn noch Verlust, den berühren weder Ehrung noch Missachtung. Darum ist er der Edelste der Welt. Die Sinnesformen bleiben offen. Bloß was hier gemeint ist, sind, dass man sich mit identifiziert, dass man die Sinne mit dem Gierigen miterlebt. Das ist damit gemeint. Natürlich werden wir essen, trinken, Bier trinken, Wein trinken, Süßigkeiten essen. Bloß in dem richtigen Maße. Wie hatte der andere das gesagt? Ja, das ist ganz interessant. Ja. Habe ich nicht mehr. Ist auch vielleicht ganz gut. Ja, so in der richtigen Maße. Es geht darum, um die Genügsamkeit. Ah ja, das heißt, aber im Übermaß leben nenne ich Unheil herbeiaufschwören, die Leidenschaft vermehren, nenne ich stark und starr sein, werden die Wesen starr, dann altern sie, dies nenne ich ohne Dauer leben, wer ohne Dauer ist, der endet bald. Das hat der gesagt. Was hat die Rushi zu mir gesagt, als ich zum ersten Mal da war? Die nahm ihren Stab im Dokzahn, klatscht mir hier oben auf die Schulter und sagt so, Jetzt heißt es nicht mehr vorm Schlag, sondern nach dem Schlag. Das war sehr humorvoll. Am nächsten, da ging es hier um diesen Vers. Wer redet und so weiter, wer weiß, redet nicht und so. Religionslehrer bist du, hat die gehört. Nicht? Ich würde gerne dein Schüler sein, ich würde dir Fragen stellen. Und da habe ich ganz spontan gesagt, ich habe den Schülern immer gesagt, dass nichts von dem er weiß, was ich denen erzähle, dass ich keine Ahnung von habe. Oh, da war die dann sehr aufmerksam. Er war wirklich, ich habe gesagt, ja, ich habe denn nur was aus den Büchern gelesen. Nicht? Es geht aber darum, dass es vom Herzen kommt. Und da konnte ich sagen, das ging nicht. Deshalb bin ich langsam mit dem Zen angefangen. Nicht? Ja, und dann erlebst du natürlich mit aggressiven Typen. Und dann sagte sie, pass auf, dass du vorm Schlag nicht irgendwann mal nach dem Schlag heißt. Das heißt, dass du zuschlägst. Das ist sehr gut fest. Und dann hat sie, weil ich ja mal Religionslehrer war, auch noch die Bibel zitiert, wie halt im Vortrag in Holland. Der Vortrag war auf Englisch, mein Englisch war sehr schmal, nachher wurde es etwas besser. Ich verstand fast gar nichts, aber der Ton war gut. Aber dann sprach sie auf Deutsch. Wie gesagt, sagte in der Bergpredigt Jesus, selig sind die
Sanftmütigen.
Jetzt muss der andere mal mir das noch sagen, weil mein Verstand auch schon nachlässt. Hatte. Selig sind die Sanftmütigen. Und zwar sagte sie, sanft und Mut. Und dann sagte sie, bislang war es so, die Männer mutig und dann hauen sich die Köpfe ein wie im Augenblick. Und die Frauen sanft, indem sie kaputt gehen und sich von den Männern gefallen lassen. Gut, jetzt geht das anders. Jetzt sind viele Frauen umgekehrt. Die sind ja so aggressiv, dass man sagen kann, wie das ist die Emanzipation? Das hatten wir doch schon bei den Männern. Das ist ja auch nicht richtig. Und dann sagte sie, sanft im Handeln, aber mutig im Handeln. Nicht sanft gleich stark. Das Sanfte stark. Das Sanfte heißt es ja auch beim Brecht, besiegt das Starke. Aber deshalb trotzdem mutig sein. Dann hat man Kraft. Ja. Der alte Pfarrer Haumann, der Evangelische, mit dem ich zusammen lebte und der meine Proteste erlebte, und da war einiges, und ich hatte natürlich recht, wie ich meinte, ne? Da sagt er, im Flur sagt er so, weißt du hast immer recht, aber du musst das mit Heiterkeit machen. Lacht halt die sogenannten Gegner einfach aus. Und das konnte der wirklich, also wirklich. Wenn irgendwas war, so, nicht? Wenn eine Demonstration oder was, wenn er kam, dann war das Lehrerzimmer frei, wenn da unten irgendwas im Flur war. Nämlich, der hatte also seine Gegner auf den Punkt gebracht, wo die Schwachstellen sind. Und die sind wirklich lachhaft. Und zum Schluss, als er verabschiedet wurde, musste er auch eine Rede halten. Wie sagt er? Weil der Direktor ein bisschen autoritär war, sagt er, ja, Mr. President, das ganze Kollegium lag wieder auf den Bänken und lachte. Das heißt, unter dieser Humor, der aus der Lehre kommt, das ist das, was bei uns kommt. Das brauchen wir. Ja, das ist also mit Humor das Ganze macht und nicht mit nur Protest. Ja, Protesten, ja, mutig sein, also sagen, Grenze, ja, Grenze, aber Grenze schon, aber wir machen das locker. Ne? Auch die Polizei konnte das gut. Bei einer Demonstration, wo ich selbst dabei war damals, da hatten die vorne die Polizisten, diese Psychologen, die Polizisten, die so ein bisschen, komm Jungs, wir sind ja nicht so, nicht und so. Nicht? Das ist also, anstatt gleich zuzuhauen, das hat mich sehr, sehr gut beeindruckt. Ne? Ja. Und das, daran können wir selbst auch, beinahe hätte ich gesagt, arbeiten, das ist falsch, meditieren, nämlich, wer dieses erlangt, dieses Einswerden mit der Welt, den berühren weder Zuneigung noch Abneigung, den berühren weder Gewinn noch Verlust, den berühren weder Ehrung noch Missachtung. Wir sind immer so leicht verführt zu sein, mag der mich oder mag der mich nicht? Und dann gucke ich bloß, der mag mich vielleicht nicht. Ach, der mag mich wirklich nicht. Nein, der hat so böse geguckt. Nein, nein. Das ist Zuneigung oder Abneigung. Da müssen wir sitzen und einfach sagen, das ist ein Mensch. Genauso schwach wie ich. Genauso liebesbedürftig wie ich. Ja? Und auch Gewinn ist ja bei uns so in der kapitalistischen Gesellschaft, man ist erst was, wenn man was hat. Schon Doktortitel zählt nicht mehr, wenn man nicht gleichzeitig Millionär ist. Ja? Und diejenigen, die ganz oben an der Spitze stehen, sozusagen, von der Finanz, die nennen sich auch Elite, nicht? Auch im Flugzeug habe ich immer, da habe ich also exprozessiert bei der Flugzeuggesellschaft in Amerika. Zuerst kommen die Eliten, das heißt die erste Klasse. Wieso sind das Eliten? Bloß weil sie Geld haben, weil sie das da haben oder weil sie berühmt sind. Ja, das ist ein verkehrtes Wort. Ne? Und so, wir müssen unabhängig sein davon, ob wir was haben oder nicht haben. Ich bin mehr wert als meine Klamotten, die ich anhabe. Mehr wert als mein Haus, das ich habe, wenn ich eins habe. Mehr wert als mein Wagen. Aber gerade in der Bundesrepublik nach dem Krieg, wo alles verloren war, haben sich die Leute nach dem Kubikmeterraum ihres Autos und ihrer Wohnung und so weiter gemessen und haben gerackert, was das Zeug hält und sind dann doch mit 60 zusammengebrochen. Ja? Das ist nicht so ganz einfach, davon unabhängig zu sein. Auch, ob man geehrt wird oder nicht. Deshalb sage ich gestern in meinem Gespräch, weil das da draußen, weil wir hier draußen beim Kaffee trinken auch so, Lehrer oder Zen-Lehrer oder Zen-Meister oder Päpste verehren, ist sehr gefährlich. Erstens können die Päpste, Zen-Meister, Lehrer das nicht gut vertragen. Sie fühlen sich gebauchpinselt, wenn sie nicht unabhängig davon sind. Und zum anderen ist es so, dass derjenige, der lobt, auch sehr schnell dabei ist, wenn er den Gelobten nicht so erlebt, wie er ihn haben möchte, dann haut er aber auf ihn rein und kritisiert ihn. Das habe ich öfter erlebt. Diejenigen Schüler, die mich am meisten loben wollten, die waren dann irgendwann auch, dann waren die aber wirklich hässlich, was das Zeug hält. Deshalb sage ich mir, hör bloß auf, mich zu loben. Das bringt nichts. Denn das ist eine Atmosphäre, die noch nicht, im wahren Selbst angekommen ist. Die kleinen Babys können wir vielleicht loben, aber nicht so, ach wie niedlich, sondern von denen schauen, wie die ersten Handgriffe machen, wie sie zum ersten Mal versuchen zu spielen. Ich weiß von meinem Neffen, als ich den mal besuchte, vor vielen Jahren, der war noch ganz klein, kroch auf der Erde rum. Das beste Instrument, Spielzeug, was das war, war der Staubsauger. Die anderen Sachen wollte er gar nicht sehen. Und bastelte da rum mit einer Energie und einer Freude, einer Entdeckerfreude. Diese Entdeckerfreude, die dürfen wir behalten. Nämlich allerdings zum Wohle anderer. Wenn wir davon abhängig sind, dann brauchen wir auch keine Aggression mehr haben, weil der andere nicht so ist, wie ich sein will, möchte. Die anderen können nicht so sein, wie ich möchte. Erstmal bin ich selbst nicht vollkommen. Und zum anderen sind die anderen auch vielleicht nicht so schlecht, wie ich denke, sondern sie haben ihre Vorgeschichte. Und wenn das sich aufhäuft, dann geht das bis in die Politik hinein. Ja, in Europa brennt jetzt, nicht? Auch wenn wir bei uns noch nicht die Flammen sehen, aber wir sind daran beteiligt, nicht? Immer, wir sind die Guten mit den Menschenrechten, die anderen der Diktator. Natürlich ist es ein Diktator. Ich weiß auch nicht, wie es anders geht, das muss ich ganz ehrlich dabei sagen. Aber andererseits haben wir die Russen nicht Jahrzehnte, Jahrhunderte lang in die Ecke gedrängt, von Napoleon angefangen, zwar Ersten Weltkrieg, Zweiten Weltkrieg, die Deutschen vor Moskau, die haben Angst. Das sind, ich weiß die Zahl nicht mehr, im Augenblick, ich wollte es mal aufschreiben, wahnsinnig viele Russen gestorben, auch Zivilisten, mehr Zivilisten als Soldaten durch die Deutschen. Und die Soldaten, die zurückkamen, die haben davon geschwiegen und sind mit ihren traumatischen Dingen gekommen, haben auch hier ihre Familien zum Beispiel zerstört, weil sie nicht sprechen konnten, durften, bedrückt waren. Ja? Von da aus gesehen ist klar, dass der andere den Gegenpol entwickelt. Lasst sie von denen nichts gefallen. Ne? Und das ist jetzt nicht nur in der Politik so, sondern in jedem einzelnen Falle, deshalb heißt es, wer dieses, nämlich das Einswerden mit dem Verborgenen, erlangt, dem berühren diese Dinge alle nicht mehr. Darum ist er der Edelste der Welt. Das Wort edel hängt mit Adel zusammen. Unsere Adelleute, das waren die ist der Finanzadel oder früher die autoritären Adel, die von Fürsten geehrt sind. Aber edel heißt, dass ich wirklich ein Mensch bin mit Würde, die ich erleben darf und sie dann zeigen darf und in Güte die Welt in einem gewissen Rahmen in meiner Umwelt oder noch weiter hinaus ändere. Man weiß nicht, was man ändert, wenn man eher wie ehrlich ist. Der Nagaya erzählte, der hatte gewohnt als Student 1925 in Braunschweig, war das, ne? Weiß ich auch nicht. Auf alle Fälle an der Universität.
In Marburg.
In Marburg, richtig. Ja, genau, Marburg, war selbstverständlich, die Medizin auch, ja. Hat er gewohnt bei einer Frau Mischke. Und er hat als junger Mensch von 20, 25 Jahren immer gesehen, man war Untermieter und frühstückte dann mit der Dame dann auch zusammen, nicht wahr? So, das war anders als heute. Und da hat er gesehen, wie diese Frau ein Kreuzzeichen über das Brot machte, bevor sie es anschnitt. Das hat ihn tief ergriffen. Und als er dann von seinem Professor gefragt wurde, was er machen würde, wenn er von Europa zurückkehrt, dann sagt er, er will Zen studieren. Solche Szenen haben ihn begleitet. Zur gleichen Zeit hat Mao Zedong auch in Deutschland, ich weiß jetzt nicht in allen welcher Städte oder in der Ecke, studiert. Hätte der so eine Frau Mischke erlebt, vielleicht wären dann nicht so viele Tote in China gewesen. Weil die kleinen Dinge, man weiß nicht, was man auslöst. Ja, man weiß nicht, was. Das setzt sich fort. Setzt sich fort. Einmal habe ich gemerkt, dass ich auch was auslöste, aber das war nur zum Vorteil von mir. Und zwar den Lehrplan in der Schule. Religion immer sehr empfindlich, die Behörden und die Bischöfe, alle kritisieren darum, alle wissen es besser. Und da war ein neuer Schulzweig und da war so eine Anregung gegeben von so einem Lehrplan. Da habe ich gesagt, das stimmt nicht. Und habe es dann geändert und habe das dann. Nun war allerdings in der Kommission eine Dame dabei, die war auch in der Bischofskonferenz dabei, bei so einer Kommission. Und was stellt sich heraus? Ein Jahr später war mein Plan der offizielle Plan der deutschen Bischöfe für die Berufsschule. Nur noch ein bisschen ausgefettet. Das heißt, ich habe da gar nichts dran gemacht. Bloß wenn einer selbst was macht, dann irgendwann geht das dann. Oder der Obermeier, der Zen-Lehrer vom Nagaya in Wien, der ist jetzt schwierig dran. Der ist auch hat mit Alzheimer zu tun. Der erzählte mir, die Österreicher, Buddhisten, denen geht's gut. Die sind nämlich Staatsreligion, das heißt, werden so gefördert wie bei uns die Kirchen. Und der von der buddhistischen Gesellschaft, mit dem war er befreundet, das war ein katholischer Pfarrer, der Obermeier. Und da sagte der Betreffende, die Regierung sagt, wir wollen dir die Erlaubnis noch nicht geben für, denn wir wissen nicht, was der Kardinal denkt. Das bei denen, wenn der Kardinal dagegen ist, dann geht das nicht. Ne? Da ist dieser Obermeier zum Kardinalkönig war das hingegangen und hat dann gesagt, die dürfen nicht, weil du was dagegen hast. Ich habe gar nichts dagegen, hatte meine Regierung angerufen, was für ein Theater. Das heißt, so kleine Gesten können manchmal große Wirkungen haben. Jeder von uns ist einer, der einen Stein in die Weltgeschichte setzt, auch wenn er nicht in den Geschichtsbüchern steht. Die Geschichtsbüchern stehen dann meistens diejenigen, die alles kaputt gemacht haben, allerdings einige andere auch. Denen geht es nicht, sondern es geht darum, dass wir aus der Tiefe in die Welt ins Leben reingehen. Nicht aus dem Leben raus, sondern jeder auf seine Weise, auf seinen Beruf oder was auch immer. Ja? Und da wollen wir hoffen, dass wir das so weitermachen, indem wir ganz achtsam, aber leicht und locker unser Session weiter fortführen. Dankeschön. Diejenigen, die jetzt das Abendbrot machen, können das jetzt machen, die anderen machen.